Religion, davon habe ich die Nase voll. Jawohl, das kann ich also echt sagen. Ich habe die Nase davon gestrichen voll. Warum? Nun, weil auch ich als Mensch, der mitten im Leben steht, immer wieder mit tief religiösen Menschen konfrontiert werde. Und ich bewundere diese Menschen, wie sie versuchen, aus ihrer Religion Lebensinhalt zu machen. Aber ich stelle immer wieder eins fest, dass Religion auch die Menschen knechtet. Die Bibel sagt uns, wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Johannes 8, Vers 36. Und Freiheit ist eigentlich das Wort, das wir lieben und nicht Knechtschaft. Und ich habe mich so oft gefragt in meinem noch nicht allzu langen Leben, warum sind die Menschen eigentlich oft so religiös? Warum sind sie so fromm? Und haben Sie schon mal beobachtet, dass selbst der Atheist tief religiös ist? Er glaubt nämlich nicht, dass es Gott gibt. Er hat seinen eigenen Glauben. Und wenn jeder Mensch seinen eigenen Glauben hat, dann baut er sich sein Denkmodell auf. Und im Grunde genommen hält er daran fest und praktiziert das auch in seinem Lebensstil. Und er wird damit religiös. Und es gibt so viele Weltreligionen. Und ich möchte gar nicht so sehr über die Weltreligionen sprechen, sondern einfach mal den Unterschied aufzeigen heute Abend zwischen der Religion und zwischen dem, was die Bibel sagt. Wir kamen gestern zu dem Ergebnis, dass die Bibel das unabdingbare Wort Gottes ist. Es sagte mal ein Bruder zu mir, wenn in der Bibel steht, dass Jona von einem Hering gefressen worden wäre, dann würde ich das glauben, weil es in der Bibel steht. Kannst du das auch glauben? Es steht nicht in der Bibel. Aber das brauchen wir. Wir müssen bereit sein, die Bibel als die unabdingbare Autorität des Wortes Gottes anzuerkennen. Das bedeutet, dass ich mich mit meiner Denkweise unter dieses Wort stellen muss, sonst werde ich die Bibel nie verstehen lernen. Die meisten Menschen stellen sich über die Bibel und setzen dann mit der sogenannten Bibelkritik an und stellen das Wort in Frage. Wir kamen gestern zu dem Ergebnis, und ich denke, dass es wohl Beweise genug waren, die deutlich machten, dass die Bibel tatsächlich ein absoluter Tatsachenbericht ist eines unfehlbaren Gottes. Und dass es nicht so sehr entscheidend ist, ob ich alles verstehe, was in der Bibel ist, geschrieben ist, sondern dass entscheidend ist, wie die Bibel mich sieht und wie sie mich charakterisiert. Es ist somit auch nicht entscheidend, wie der Mensch über Gott denkt, sondern entscheidend ist, wie Gott über den Menschen denkt. Und das ist manchmal schon ganz furchtbar, wenn wir das lesen in der Heiligen Schrift, wie Gott über den Menschen denkt. Zum Beispiel, dass er in jedem Menschen einen Sünder sieht. Jeder Mensch ist ein Gesetzloser vor Gott, weil er sündigt. Und ganz ehrlich, du brauchst mir die Frage nicht zu beantworten, hast du noch nie in deinem Leben gesündigt? Ich kann Ihnen einen Test anbefehlen oder einen Test anraten. Sie sollten ihn aber nicht praktizieren. In Karlsruhe begegnete uns ein 84-jähriger Mann, der hatte noch nie in seinem Leben gesündigt. Er war so ein junger, 20-jähriger Berliner Mitarbeiter, und der sagte, du Jochen, ich brauche mal deine Hilfe, komm mal her. Da habe ich einen Kerl getroffen, der hat noch nie in seinem Leben gesündigt. Und er führte mich dann zu diesem Menschen hin, und wir sprachen dann miteinander. Und er sagte, nein, ich bin absolut sicher, ich habe noch nie eine Sünde in meinem Leben begangen. Dann sagte ich ihm, es gibt ein Gesetz der Sünde, das steht in der Heiligen Schrift, in Römer 6, Vers 23, dass die Folge, das Ergebnis der Sünde, der Tod ist. Wenn Sie nie gesündigt haben in Ihrem Leben, wenn Sie also absolut sündlos sind, können Sie auch nicht sterben. Würden Sie sich zutrauen, jetzt da vorne über die rote Ampel zu gehen, in dem tiefen Bewusstsein, dass Sie niemand überfahren kann, denn Sie haben ja nicht gesündigt? Hätten Sie den Mut dazu? Der Mann guckte mich ganz konsterniert an. So ganz sicher war er nicht, aber er ging weiter. Er wollte nichts davon wissen. Er war weiter davon überzeugt, dass er nicht gesündigt hat. Der Tod des Menschen beweist, dass die Menschen Sünder sind. Denn die Folge der Sünde, das Ergebnis der Sünde, ist der Tod. Warum sind die Menschen so religiös? Ich möchte dazu einen Vers oder einige Verse lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Da sagt der Apostel Paulus im 17. Vers, denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit oder guter Rhetorik, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist ein Weiser, wo ist ein Schriftgelehrter, wo ist ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Denn während Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Noch einmal zu der Frage, warum sind die Menschen so tief religiös? Warum gibt es Menschen, die jeden Sonntag in eine Kirche rennen, egal jetzt welche Denomination oder Bezeichnung sie hat? Ist das ein Pflichtgefühl? Oder ist das das Gefühl einfach, ich muss etwas tun, um etwas zu erreichen? Wenn ich schon nicht religiös bin, dann muss es aber wenigstens eine Weltanschauung sein, die dann so auf Ismus endet, wie Humanismus, Kommunismus, Kapitalismus, Pantheismus und so weiter. Was bieten Sie denn diese Religionen oder diese Weltanschauung? Was können Sie uns geben an Zusagen? Warum sehen oft die Menschen dabei so tief unglücklich aus? Sie waren in der Kirche oder sie waren in einer Zusammenkunft, in einer Religionsgemeinschaft, und sind eigentlich gar nicht so fröhlich und glücklich dabei? Wissen Sie, warum jeder Mensch im Grunde genommen im tiefsten Herzen tief religiös ist? Jeder Mensch. Es ist das Bewusstsein der in ihm wohnenden Sünde. Jeder Mensch weiß im Grunde genommen, dass er schwach ist, dass er fehlerhaft ist und dass er versagt. Und die größte Angst des Menschen ist, im Leben zu versagen, sei es im Beruf. Das fängt bei den Kindern in der Schule an, sogar im Kindergarten schon, sich nicht behaupten können gegen andere. Die Angst zu versagen. Wo kommt diese Angst denn her? Der Grund der Angst und der Grund für die Furcht ist die Sünde. Und die Bibel schildert uns das schon auf den ersten Seiten der Bibel. Als Adam und Eva nämlich Gott ungehorsam wurde, als sie das Gebot Gottes übertraten und sie wussten genau, dass Gott ihnen gesagt hat, an dem Tag, da du mir ungehorsam wirst, wirst du gewisslich sterben. Als Adam und Eva in Sünde fielen, so lesen wir in 1. Mose 3, Vers 9, da flüchteten sie in den Garten Eden und versteckten sich, denn sie fürchteten sich. Als Gott Adam ruft und ihn fragte, wo bist du? Da sagte er, das frei heraus, ich versteckte mich, denn ich fürchtete mich vor dir. Diese Furcht, das war ein vollständig neues Gefühl für den Adam, das war vorher nicht da gewesen. Er hatte in einer Gemeinschaft mit dem Schöpfer Gott gelebt. Und jetzt auf einmal dieses furchtbar unbekannte Gefühl der Furcht und Angst. Und Sünde produziert Angst und Sünde produziert Furcht. Und aus diesem Grunde versucht jeder Mensch irgendetwas zu tun, um sich zu rechtfertigen. Da ist der erste Mensch, der sich selbst bestätigt. Der sagt, ich handle nach dem Grundsatz, tue Recht und scheue niemand. Also, ich habe niemanden umgebracht, wer will mir schon etwas anhängen? Die Menschen mit den Weltanschauungen, die dann mitmenschlich denken, die sagen, wir müssen mehr Mitmenschlichkeit üben und alle Menschen sind Brüder und wir müssen ihnen helfen, dass die Hungern was zu essen bekommen. Und dabei ist es insbesondere dann für sie eine innere Selbstbefriedigung, dass sie das Gefühl haben, ich habe etwas Gutes getan. Da sind die Menschen mit dem eigenen Glauben, die ihre eigene Vorstellung haben. Lass mich in Ruhe, ich habe da so meine eigenen Gedanken zu und ich glaube das schon. Oder ich will mit dem Glauben, den die Bibel meint, überhaupt nichts zu tun haben. Menschen, die merken und meinen, da ist irgendetwas Höheres und keine Erklärung dafür haben. Denken Sie einmal an die Naturvölker in ihrem Götzendienst, an den großen Manitou. Es gibt kein Volk, das nicht irgendeinen Gott, irgendeinen Götzen hat, irgendein höheres Wesen, das sie anbeten, aus Furcht, aus Angst heraus. Dann gibt es die Menschen, die ganz bewusst in eine Religion flüchten. Was haben wir dem entgegenzusetzen? Die Bibel sagt, und das ist der gravierende Unterschied, in Epheser 2, Vers 8, durch die Gnade werdet ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit kein Fleisch, kein Mensch sich rühmen kann. Jetzt werden Sie fragen, ja, wenn das so ist, und das ist, wo Sie vielleicht nicht mit fertig werden, wo nimmt die Bibel den unabdingbaren Anspruch her, das einzige richtige Wort auf dieser Erde zu sein? Und ich stehe als ein Zeuge Jesu Christi hier heute Abend, der das bezeugen möchte, dass in keinem anderen das Heil ist und dass kein anderer Name den Menschen gegeben ist, in welchen sie errettet werden müssen, der Name Jesus Christus. Und ich weiß, dass das oft wie eine Provokation wird und dass diesem Wort immer wieder widersprochen wird. Und ich denke, die Verantwortung trifft auch viele Menschen da, die in den Kirchen lebten, in Religionsgemeinschaften lebten und über das Wort Gottes hinaus lebten. Wir kamen gestern zu dem Ergebnis, entweder stimmt die Bibel von A bis Z, von 1. Mose 1, Vers 1 bis Offenbarung 22, Vers 21. Wenn nur ein Vers nicht stimmt, dann können wir die ganze Bibel abhaken, dann stimmt alles nicht. Aber die Bibel stimmt. Und die Bibel sagt auch auf der letzten Seite, dass wer diesem Wort etwas hinzufügen wird oder etwas hinwegnehmen wird, über den wird Gott die gleichen Plagen bringen, die in der Offenbarung geschildert werden. So furchtbar ernst nimmt es ein heiliger Gott mit seinem Wort, weil er selber der Logos ist, weil er selber das Wort ist. Warum flüchten die Menschen dann in Religion? Religionswissenschaft. Warum flüchten die Menschen dann zu den Zeugen Jehovas, zu den Mormonen? In die katholische Kirche, in die evangelische Kirche. Wer hat denn nun recht? Es ist nicht der Sinn des heutigen Abends, aufzuzeigen die Schwächen und die Fehler. Aber es ist notwendig, um Licht deutlich zu machen, dass man auch die Finsternis erkennt. Und aus diesem Grunde muss ich schon immer wieder auch in meinen Vorträgen diese Vergleiche heranziehen. Und bitte nehmen Sie mir eins ab. Ich meine nie, ich verurteile nie den Menschen in einer Religion, sondern der Mensch, der bei den Zeugen Jehovas ist, der in der katholischen Kirche ist, der bei den Mormonen ist, der ist dort nur aus der Sehnsucht heraus, dass er etwas haben möchte, nämlich das, was ihm fehlt, was er als Manko empfindet, dass er Sündenvergebung haben möchte. Und die Versündigung dieser Organisationen und dieser Kirchen ist, dass sie das nicht aufzeigen von der Heiligen Schrift her. Dass sie das Wort Gottes teilweise verdrehen. Und aus diesem Grunde, als ich als junger Mensch mit 18 Jahren zu dieser Erkenntnis kam, setzte ich mich hin und tat alles beiseite, was Menschen mir gesagt hatten und was sie sagten, du musst das tun und jenes tun. Und ich fing an, ganz allein und einzig und allein die Heilige Schrift zu lesen. Und ich möchte Ihnen heute Abend sagen, dass es keine Alternative gibt zur Heiligen Schrift. Religion ist die Lehre von dem, was Menschen tun müssen, um selig zu werden. Die Bibel ist die Lehre, was Gott getan hat, damit die Menschen selig werden können. Ein gravierender Unterschied. Religion ist menschliche Gesetzmäßigkeit und menschliche Lehre, was Menschen tun müssen, um selig zu werden. Du musst 52 Mal im Jahr mindestens in die Kirche gehen oder in eine Versammlung, in eine Gemeinde. Du musst jede Woche einmal zum Beichten gehen. Du musst dich taufen lassen in der Kindertaufe. Du musst dich konfirmieren lassen. Du musst das tun. Du musst dich kommunizieren lassen. Du musst für die Toten beten. Du musst das tun und du musst das tun. Und niemand merkt, wie unbarmherzig diese Religionen sind. Was machen eigentlich die Menschen, die nichts tun können? Die gelähmt im Krankenstuhl sitzen. Die eben nicht bei Prozessionen teilnehmen können. Wie bekommen die denn Erlösung? Was können die denn tun? Kann Gott so ungerecht sein, dass er Religionen und Gesetzmäßigkeiten vorschreibt, die nur besonders gute Menschen oder die in einer guten Verfassung sind, erfüllen können? Ich sagte eben, der Gegensatz zur Religion, der menschlichen Lehre, was du tun musst, ist die Bibel, die sagt, was Gott für dich getan hat, damit du gerettet werden kannst. Und warum, wirst du jetzt fragen, soll ich gerettet werden? Nun, lass mich das deutlich machen. Als Gott den Menschen schuf, so sagt uns Prediger 3, Vers 11, legte er dem Menschen die Ewigkeit ins Herz. Gott nahm Materie. Er nahm Masse aus der Schöpfung heraus und formte die Masse im Bilde Gottes. Der Mensch sollte im Bilde Gottes leben. Aber diese Masse, diese Materie, hatte noch keine Lebenskraft, obwohl sie von Gott geformt war. Und dann tat Gott etwas ganz Ungewöhnliches, was er mit keinem anderen Lebewesen, weder mit den Pflanzen noch mit den Tieren getan hat. Er ging mit dieser Masse, die er geformt hatte im Bilde Gottes, in Mundkontakt und blies dieser Masse, dieser Materie, den lebendigen, unsterblichen Odem Gottes ein. Und wir lesen, dass der Mensch eine unsterbliche, eine lebendige Seele wurde. Gott, der Ursprung des Lebens, gab dem Menschen das Leben. Und Gott sagte, weil du solch ein Mensch bist, ein Gegenüber von mir, mein Geschöpf, mit dem ich Gemeinschaft haben möchte, hast du auch eine besonders große und hohe Ethik. Das heißt, ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Wir haben zu Hause einen Schau-Schau, einen Hund. Mir hat mal jemand einzureden versucht, dass unser Hund ein Gewissen hat. Oh, ich habe das getestet. Mensch, ich gedacht, wenn der ein Gewissen hat, dann muss dem das Gewissen schlagen, wenn der mal was falsch macht. Wenn der mal eine Wurst, der hat mal so einen Geburtstagskuchen bei uns weggefressen. Da kamen wir morgens bei uns ins Wohnzimmer und da war der Geburtstagskuchen weg. Und der Hund, er wusste, was er getan hatte. Aber ein Gewissen hat er nicht gehabt, nicht dabei gehabt. Er hat keine Reue gezeigt darüber. Gar nichts war da. Und das ist der große Unterschied zwischen dem Tier und dem Mensch, dass Gott den Menschen in einer Autorität geschaffen hat, als eine Persönlichkeit, die volle Verantwortung trägt, auch Gott gegenüber. Und Adam schlug das Gewissen, als er gesündigt hatte und in Sünde fiel. Deshalb versteckte er sich. Schlägt dein Gewissen auch noch, wenn du sündigst? Empfindest du noch Sünde als Sünde? Gott hat gesagt, Adam, weil du so ein hohes Wesen bist, mit dem ich Gemeinschaft haben möchte, deshalb gibt es auch einen Prüfstein für dich. Du bist sündlos geschaffen, aber du kannst dich frei entscheiden, ob du sündigen willst oder nicht. Es ist deine ganz persönliche Entscheidung, ob du bei mir in meiner Gemeinschaft bleiben willst oder nicht. Und Adam, wir alle kennen diese Begebenheit, entschied sich gegen Gott. Nun hätte doch Gott eigentlich ein Auge zudrücken können, nicht? Wenn wir doch solch einen lieben Gott haben, der muss doch ein bisschen Verständnis haben für seine Menschen, die er geschaffen hat. Das hätte er auch vorher wissen müssen. Gott drückt kein Auge zu. Gott hasst die Sünde. Gott hatte zu Adam gesagt, an dem Tage, da du mir ungehorsam wirst, wirst du gewisslich sterben. Und Adam starb. An dem Tag, als er sündigte. Sein physischer Tod trat zwar etliche hundert Jahre später ein, aber Gott vertrieb ihn aus dem Paradies, aus dem Garten Eden, und verhinderte, dass Adam zurückkommen konnte in den Garten Eden, damit er nicht noch von dem Baum der Erkenntnis, von dem Baum des Lebens essen konnte. Und die Bibel begründet das, damit er nicht ewiglich leben musste in seiner Sünde. Dann hätte es keine Erlösung gegeben für den Menschen. Gott hat seine Zusage gehalten. Wortwörtlich. Und ich sagte es schon, jedes offene Grab heute ist der fundamentale Beweis, wie sehr Gott seine Zusagen wörtlich erfüllt. Und aus diesem Grunde sollten wir Gott sehr ernst nehmen. Und Gott macht dem Menschen deutlich, du kannst machen, was du willst. Und Adam wurde direkt tief religiös, als er aus dem Paradies vertrieben wurde, aus dem Garten Eden. Wir lesen nämlich, dass er sich Feigenblätter oder ja Blätter umheftete, um seine Scham zu bedecken. Das war die erste religiöse Handlung des Adam. Er erkannte seine Schuld und er unternahm jetzt alles Mögliche, um seine Schuld zu vertuschen, um sie auszugleichen. Aber Gott erkannte diese Religion nicht an. Er sagte, Adam, das reicht nicht. Nein. Wir lesen dann, dass Gott herging und Tiere schlachtete und die Felle der Tiere nahm und Adam und Eva entsprechende Röcke machte. Erst durch das Blutvergießen wurde die Sünde Adams bedeckt. Und die Bibel sagt uns, dass es ohne Blutvergießen keine Sündenvergebung gibt. Ein Prinzip Gottes. Die Seele Adams hatte gesündigt. Und deshalb war sie auch zum Tode verurteilt. Die Seele eines Tieres musste sein Leben lassen. Denn die Seele des Fleisches ist im Blute. Feigenblätter reichen nicht aus. Religion reicht nicht aus. Oh ja, ich weiß, dass so viele Menschen sagen, natürlich, lies doch mal Jakobus 2, Vers 14, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Du musst Werke tun, du musst Werkgerechtigkeit tun. Lieber Zuhörer, ich weiß nicht, zu welcher Konfession du gehörst. Aber vielleicht hat man dir schon so oft erzählt, was du tun musst. Aber alles, was über die Bibel hinausgeht, ist menschliches Machwerk, ist Religion. Wenn du sagst, die Bibel, das Wort Gottes und das Heilige Abendmahl als Sakrament, die Bibel und die Taufe als das Sakrament. Sakrament ist ein lateinisches Wort und heißt heilsbringendes Mittel. Es gibt nur ein einziges heilsbringendes Mittel, das die Bibel uns aufzeigt. Und das ist Jesus Christus, die Gabe in Gnade. Römer 5, Vers 15. Und ich sage dir eins, wenn du noch zu Jesus Christus andere heilsbringende Mittel brauchst, die Bibel und die evangelische Kirche, die Bibel und die Brüderversammlung, die Bibel und die katholische Kirche, dann wirst du religiös. Dann erklärst du damit, dass das, was in der Bibel steht, nicht ausreicht, und du noch die Kirchen brauchst, um gerettet zu werden. Und diesen Bibelvers finde ich nicht. In der Heiligen Schrift steht, dass in keinem anderen das Heil ist und kein anderer Name den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Der Name Jesus Christus. Wo nehmen die Menschen jetzt das Recht her? Und ich kenne diese Sprüche, die auf den Konzilien festgelegt wurden, wo dann gesagt wurde, wer diesem nicht entspricht, was wir hier jetzt festlegen, der sei verflucht. Soweit gehen Gläubige in Kirchen, tief religiös, dass sie sich anmaßen, andere Menschen verfluchen zu können, wo Gott allein der Richter der Lebendigen und der Toten ist. Warum sage ich das? Um deutlich zu machen, wie wichtig es ist, dass wir die Autorität des Wortes Gottes wieder auf den Leuchter stellen. Es gibt nur die Heilige Schrift. Lassen Sie mich das an einem Beispiel deutlich machen. Kopernikus, ein genialer Mensch, im Jahr 1543 veröffentlichte er als frommer Katholik sein Lebenswerk. Er hatte das Weltbild erkannt. Er hatte erkannt, dass die Erde ein Planet ist, der sich mit 40 Stundenkilometer um die Sonne dreht. Und weil er ein tiefgläubiger Katholik war, hat er das in einem Buch festgehalten und hat das dem damaligen Papst gewidmet und hat ihm dieses Buch zur Verfügung gestellt. Aber das, was Kopernikus feststellte, das passte nicht mit dem Weltbild der katholischen Kirche überein, denn dort hatte man das ptolemäische Weltbild, dass die Erde eine Scheibe ist und dass sich die Sterne und vor allen Dingen die Sonne um die Erde dreht. Im Jahr 1616 wurde das Buch des Kopernikus offiziell von der katholischen Kirche verboten und 292 Jahre später musste man es auf päpstlichen Erlass wieder aufheben, weil man erkannte, dass er recht hatte. Nur, und das ist jetzt meine Frage, wer hat denn hier geirrt? Die Menschen, die als Führer in der katholischen Kirche waren, oder die Bibel? Die Bibel hat nie ein anderes Weltbild gekannt als das, was wir heute haben. Wenn Sie einmal Lukas 17, Vers 31 bis 34 lesen, wo von dem Tag und von der Nacht gleiche die Rede ist. An jenem Tag werden zwei auf dem Felde sein, einer wird genommen und einer wird gelassen. In jener Nacht werden zwei in einem Bette sein, der eine wird genommen, der andere wird gelassen. Die Bibel hat immer schon ganz klar dieses Weltbild gehabt, dass die Erde rund ist und dass es auf der Erde zur einen Hälfte Nacht ist und auf der anderen Hälfte Tag ist. Hier wird doch deutlich, wie sehr Menschen irren können. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass es viele Sakramente gibt, die auf den Apokryphen beruhen? Und es gibt ein Buch der Apokryphen, das ist eine jüdische Weisheitsliteratur, die heute noch in jeder katholischen Bibel zu finden ist, die durch einen gewissen Hieronymus im 5. Jahrhundert mit aufgenommen wurde in der Bibel und im 14. oder 15. Jahrhundert von der katholischen Kirche legalisiert wurde. Und dass dort viele, viele Widersprüche zur Bibel drin stehen, zum Beispiel das Beten für die Toten, da werden die Totenmessen abgeleitet, für die man auch noch Geld bezahlen muss als gläubiger Katholik. Und dass selbst zu Beginn eines dieser Bücher geschrieben ist, zu diesem Apokryphen, man möge es uns verzeihen, dass wir in diesem oder in jenem Worte fehlen. Da wird von vornherein schon zugegeben, dass es menschliche Literatur ist. Denn das Wort Gottes ist unfehlbar, denn Gott kann nicht fehlen. Und aus diesem Grunde ist es notwendig, dass wir zurückkehren zur Heiligen Schrift, zur Bibel. Und die Bibel sagt, du kannst machen, was du willst, du wirst dich nie selbst erlösen können. Nicht wahr? Wenn ich 100.000 Mark Schulden habe, dann bin ich ein gern gesehener Gast bei meiner Sparkasse. Der Sparkassendirektor freut sich jedes Mal, wenn ich noch lebe, dann hat er nämlich immer noch die Hoffnung, dass er das Geld von mir wiederkriegt. Und wenn ich dann noch zu ihm hingehe und sage, lieber Herr Sparkassendirektor, ich habe mir vorgenommen, keine weiteren Schulden zu machen. Dann klopft er mir auf die Schulter und sagt, das finde ich prima, dass du das tust. Das finde ich herrlich. Aber damit hast du das Problem mit deinen 100.000 Mark nicht gelöst. Die musst du trotzdem zurückzahlen. Und wenn ich sie nicht zurückzahlen kann, dann nutzt mir auch der Entschluss, keine weiteren Schulden zu machen, nichts mehr. Und so ist es mit dem Menschen, der in Sünde gefallen ist, der in den Schlamassel, in den Dreck hineingekommen ist. Hast du schon mal versucht, mit schmutzigen Händen ein Waschbecken zu säubern? Das Waschbecken wird noch schmutziger, nämlich durch deinen eigenen Dreck, den du an deinen eigenen Fingern hast. Und so ist es mit der Religion und mit dem Versuch der Selbsterlösung. Es gibt keine andere Autorität als Gott in seiner Gerechtigkeit und Gott in seinem Sohn Jesus Christus, der seine ganze Liebe zu den Menschen geoffenbart hat. Und ich sage dir noch ein Geheimnis, auch wenn es dich heute Abend vom Hocker haut. Es wird so oft gesagt, dass Gott den Sünder liebt. Das stimmt nicht. Gott liebt nicht den Sünder. Gott hasst die Sünde, aber Gott liebt den Menschen. Und er möchte ihn rausholen aus der Sünde, er möchte ihn loslösen, er möchte ihn befreien von der Sünde. Er möchte nicht, dass du weiterhin ein Sünder bleibst. Aber weil er dich sieht in deiner Sünde und in deinem krampfhaften Bemühen, deiner Selbsterlösung und deiner Selbstrechtfertigung muss er dir in seinem Wort deutlich machen, dass du nur durch Gnade errettet werden kannst und das mittels des Glaubens. Und das kannst du nicht aus dir, es ist eine Gabe Gottes. Du kannst es nicht auswerken, damit du dich nicht vor jemanden rühmen kannst. Was ist Gnade? Sie merken, ich versuche so etwas, die biblischen Begriffe auch zu erklären. Irgendwann in diesem Jahr habe ich Geburtstag. Und dann rechne ich damit, dass meine lieben Freunde, meine liebe Familie mir was zum Geburtstag schenkt. Habe ich ja ein Recht drauf, ich habe ja Geburtstag. Ist ein Anlass für da. Ich rechne damit, dass meine Töchter kommen und sie nur gratulieren. Da ist ein Grund für da. Dann bekomme ich ein Geschenk, ich freue mich darüber. Habe ich auch verdient, ich habe ja auch Geburtstag. Aber wenn jetzt jemand zu mir käme und sagt, du, ich schenke dir jetzt 100.000 Mark. Oder vielleicht auch nur 1.000 Mark, dann würde ich sagen, wozu? Was habe ich denn getan? Womit habe ich das verdient? Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Gnade ist aus der Sicht Gottes ein Geschenk, das mir gar nicht zusteht. Deshalb sagt die Bibel, es ist allein Gottes Gnade, dass ich gerettet werde. Durch den Glauben. Was ist Glauben? Da gibt es viele Menschen, die sagen, ich habe da meinen Glauben. Was glauben sie denn? Ja, ich glaube schon, dass es irgendwo so einen Gott gibt, der ist so allumfassend, so groß, der ist für mich unfassbar, der begegnet mir überall in jeder schönen Rose, Nelke, in jedem Gänseblümchen. Ich glaube, dass es Gott gibt. Das ausgerechnet meint die Bibel nicht. Die Bibel meint das Wort Glaube als ein Geschenk. Glaube ist eine Dimension Gottes, die er dir und mir zur Verfügung stellt als Geschenk. Die Bibel sagt uns, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt und dass noch nie ein Mensch auf dieser Erde jemals Gott gesehen hat. Und wir lesen dann in Johannes 1, Vers 18, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Der Kerkermeister von Philippi fragt den Paulus, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und Paulus sagt zu ihm, glaube an den Herrn Jesus, du und dein Haus, und du wirst gerettet werden. Was bedeutet das? Hier wird etwas von uns erwartet, dass ich dieses Geschenk Gottes, den Glauben, für mich in Anspruch nehme. Gott stellt mir eine Dimension zur Verfügung, die ich benutzen kann, um zu ihm zu kommen. Wissen Sie, wir Menschen können ja nur in drei Dimensionen, vielleicht in vier Dimensionen denken. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Länge, Breite, Höhe, Materie, Raum, Zeit, vielleicht noch Energie. Aber wenn wir mit einer anderen Dimension zum Beispiel konfrontiert werden, mit der Dimension Ewigkeit, dann muss jeder von uns passen. Wir können darüber nachdenken, wir können darüber reden, aber kein Mensch von uns kann sich wirklich vorstellen, was Ewigkeit ist. Und so ist es auch mit Gott. Gott ist multidimensional. Er hat so viele Dimensionen, dass ich ihn mit meinen 1400 Gramm menschliches Gehirn, die hoffentlich hier drin sind, gar nicht erfassen kann. Und weil das so ist, hat Gott mir ein Geschenk gemacht. Er hat mir den Glauben geschenkt. Und hat mir die Möglichkeit gegeben, nicht an Gott allein zu glauben, sondern an Jesus Christus. Warum? Weil Gott mir deutlich macht, du kannst dich nicht selbst erlösen. Und auf der anderen Seite habe ich dir die Ewigkeit ins Herz gelegt. Ich möchte, dass du ewig lebst. Gib dich doch nicht mit deinen 60 Jahren Leben zufrieden oder mit deinen 70 Jahren oder vielleicht bist du auch schon noch älter und 80 Jahre. Aber irgendwann kommt doch der Bruch, dass du sterben musst. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Gott möchte dich für die Ewigkeit, für das ewige Leben haben. Gott möchte dir ewiges Leben schenken. Und er schenkt es dir. Ohne Dienstleistung, du kannst nichts dazu tun. Doch erwartet Gott etwas von dir. Ich sagte eben, dass Gott den Menschen in einer unwahrscheinlich hohen Ethik, in einer Persönlichkeit geschaffen hat. Und weil Gott dich als eine Persönlichkeit geschaffen hat, akzeptiert er dich auch so, wie du bist, in deiner Denkweise, in deinem Handeln, in deinem Verhalten. Wenn er dich zum Beispiel als Computer geschaffen hätte, dann würde er jetzt die Taste Liebe drücken und dann liebst du ihn. Oder er drückt die Taste Rettung, dann bist du gerettet. Er hat dich auch nicht als eine Marionette geschaffen, dass er die Taste Ja zieht und du hebst die rechte Hand und brüllst Ja. Sondern Gott hat dich als ein Wesen geschaffen mit einer freien Entscheidungsmöglichkeit. Und Gott sagt dir heute Abend, ich biete dir an das ewige Leben. Und du kannst nichts hinzutun, du brauchst nur oder kannst nur dieses Geschenk der Gnade annehmen, für dich in Anspruch nehmen. Er stellt dich heute Abend in diese Entscheidung, er fordert deine Persönlichkeit geradezu heraus. Die Entscheidung musst du treffen. Warum? Weil er dich respektiert. Gott nimmt es sogar in Kauf, dass du dich gegen ihn entscheidest. Warum? Weil er dich respektiert, weil er dich so hochachtet in deiner Entscheidung, in deinem Wesen. Aber die Konsequenz deiner Entscheidung, die trägst du selber. Gott stellt jeden Menschen in seinem Leben einmal, zweimal oder auch dreimal vor die Entscheidung und vor die Wahl, sich für Gott, für Jesus Christus zu entscheiden, für das ewige Leben. Oder gegen ihn. Eine Entscheidung triffst du. In jedem Fall. Auch wenn du aus diesem Zelt herausgehst und meinst, du wärst unentschieden. Wenn du keine Entscheidung für Gott und für das ewige Leben getroffen hast, hast du dich gegen ihn entschieden. Aber Gott möchte das nicht. Was musst du tun? Nun, ich sagte, jeder Mensch ist vor Gott ein Sünder. Wir finden das, glaube ich, 7-mal allein im Römerbrief Kapitel 3 dargestellt. Alle Menschen haben gesündigt. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der Gutes tue. Alle sind sie abgewichen und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Sondern, so heißt es da weiter, sie werden umsonst aus Gnade gerechtfertigt, gerecht gesprochen. Gott möchte, dass du in die Lebens- und Wesensgemeinschaft mit ihm wieder zurückkommst, weil nur er der Ursprung des Lebens ist. Und ein Leben außerhalb von Gott ist nicht möglich. Das ist ein Dahinvegetieren bis zur ewigen Verdammnis. Und es gibt diese zwei Ewigkeitsbereiche, ewige Verdammnis und ewiges Leben. Warum? Weil Gott dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Gott kann niemals zurück von seinen Prinzipien und von seiner Gesetzmäßigkeit. Und aus diesem Grunde stellt er dich in diesem deinen Leben in die Entscheidung und ruft dich, komm zurück. Und wenn wir eben lasen, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft, möchte ich dir auch den Begriff, das Wort vom Kreuz noch erklären? Wir finden ihn 5 Verse weiter, wo Paulus sagt, wir aber predigen Jesus Christus, den Gekreuzigten. Unsere Predigt ist, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha mit der Sünde der ganzen Welt, also auch mit deiner Sünde, zum Tode verurteilt hat. Und damit die Sünde mit in den Tod geschickt hat. Und Sünde, die getötet ist, ist tot. Heute war irgendwo hier eine Beerdigung. Nicht wahr? Der da heute beerdigt worden ist, der kann morgen nicht wieder hier durch Derschen spazieren gehen. Er ist tot. Und so ist es mit der Sünde der Welt. Dass Gott die Sünde verurteilte zum Tode in seinem Sohn Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. Und Jesus Christus hat die Sünde mit in den Tod genommen. Und deshalb sagt die Heilige Schrift in Apostelgeschichte 4, Vers 12, deshalb ist auch nur in dem Namen Jesus Christus das Heil. Und kein anderer Name ist den Menschen gegeben, in welchem er oder in welchem sie errettet werden können. Das ist die unabdingbare Tatsache, die kein Religionsstifter, kein Buddha, kein Mohammed, kein Konfuzius, kein Moon und wie sie alle heißen mögen, bieten können. Die auch keine Kirche bieten kann. Kein menschliches System, sondern ganz allein Gott in seinem Sohn Jesus Christus. Warum? Weil es hier einen Menschen gibt, der die Sünde der ganzen Welt gesühnt hat, bezahlt hat, mit in den Tod genommen hat, in dem furchtbaren Gericht Gottes am Kreuz auf Golgatha. Was erwartet Gott von dir? Gott erwartet von dir, dass du heute Abend dein Gehirn wirklich einschaltest. Dass du erkennst, Mensch, tatsächlich, ich bin ein Sünder. Gott sieht mich so. Sünden erkennen, dazu brauche ich den Verstand. Ja, Herr, ich bin ja tatsächlich gar nicht so gut, wie ich gedacht habe. Du siehst mich ganz anders. Und das Zweite, was Gott von dir erwartet, dass du die Sünde bekennst. Du hast sie erkannt. Und sagst, Herr, ich bin ein Sünder. Ich bekenne dir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld und meine Sünde. Die Bibel nennt das Bekehrung oder Umkehr. Das ist die menschliche Seite. Aber Gott gibt sich damit nicht zufrieden. Gott tut viel mehr. Ein Mensch, der aus ehrlichem Herzen zurückkommt in die Lebensgemeinschaft mit Gott, der den Wunsch hat, zurückzukommen, dem vergibt er die Sünde, die er getan hat, die Sünden, die er getan hat. Warum? Weil er sie vorher gerichtet hat an seinem Sohn am Kreuz auf Golgatha. Er sagt, weil du zu mir gekommen bist und mir deine Sünde bekannt hast, habe ich dir vergeben und ich werde deiner Sünden und deiner Ungerechtigkeiten nie mehr gedenken. Und nehmen Sie das Wort wörtlich. Gott kramt das nie wieder hervor. Das ist weg. Weil die Sünde, sie ist nicht im Grab, Gräber kann man öffnen. Sie ist im Totenreich, sie ist getötet, im Machtbereich des Todes. Und da kommt niemand heraus. Und für das ehrliche Bemühen, umzukehren zu dem lebendigen Gott, antwortet Gott mit der Neugeburt, mit der Wiedergeburt. Die Bibel sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, von oben her geboren werde, aus Wasser und Geist, sonst kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Das heißt, Wasser, das Bild der Buße, der Umkehr, der Reinigung, Geist, ein neuer Herr in meinem Leben. Ich komme aus dem Machtbereich der Finsternis in den Machtbereich eines wunderbaren Lichtes. Ich komme aus dem Machtbereich der Sünde und des Teufels in den Machtbereich des Herrn Jesus Christus, der für mich Herr und Heiland sein möchte. Wir sagten gestern, dies ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesum als Herrn bekennen wirst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Jesus als Herrn bekennen heißt, ihn auch anzurufen als Herrn. Dass du nicht einfach sagst, Jesus, sondern du musst schon sagen, Herr Jesus, ich komme zu dir. Du gibst ihm die Ehre, die einzige Autorität. Du erkennst damit an, dass er ab sofort der Herr in deinem Leben sein wird, sein möchte und sein soll, dass du bereit bist, dich ihm unterzuordnen und in der Freiheit des Christus zu leben. Das heißt, wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Das ist keine neue Knechtschaft. Ich kann dir das sagen, 30 Jahre lang darf ich in der Freiheit des Christenlebens leben. Und ich möchte mit keinem anderen mehr tauschen, der außerhalb dieser Freiheit lebt. Alles andere auf dieser Erde ist gebunden sein an das eigene Haus, an den Beruf, an das Hobby oder an die Familie oder was es ist. Aber Christus hat mich frei gemacht. Und weil Christus für mich die Grundlage in meinem Leben ist, weil er der Herr in meinem Leben ist, deshalb kann ich auch praxisnah als Christ in dieser Welt leben. In einer glücklichen, intakten Familie. Nicht mein Verdienst, aber in dieser Familie ist Jesus Christus der Mittelpunkt. In meinem Beruf ist Jesus Christus der Mittelpunkt, nicht der Beruf. In meinen Hobbys ist Jesus Christus der Mittelpunkt. In meiner Freude ist Jesus Christus der Mittelpunkt. Es lohnt sich zu leben mit diesem wunderbaren Herrn. Wir wollen jetzt miteinander stille werden zum Gebet und wir wollen uns dazu erheben.